Also Erfolg ist schon zu 98% planbar. Es waren auch unheimlich viel bei mir, die wollten Profi werden, wo ich gesagt habe, nee, lass, es macht keinen Sinn, mach, geh studieren, wie auch immer. Bis jetzt hat es noch keiner anschließend geschafft, tatsächlich.
Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß!
Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Wir begrüßen heute einen neuen Gast. Herzlich willkommen, Holger Fischer. Schön, dass du hier bist. Heute geht es um das Thema Menschen, gehe ich mal stark davon aus. Wir werden ganz viel darüber sprechen. Du arbeitest mit Menschen, begleitest Menschen, explizit Sportler, Privatpersonen, Unternehmer. Aber erklär uns doch mal ganz kurz, was genau du eigentlich machst, wenn jemand noch nie was von dir gehört hat.
Das ist relativ einfach. Ich begleite Menschen von A nach B, meistens mit Schwerpunkt Karriere oder eben begleite Leute aus der Scheiße raus. Okay. Wenn es darum geht, in kurzer Zeit die irgendwo rauszuholen, dass sie wieder liefern müssen.
Mhm. Und wie kam es dazu?
Für die Frage, die ist natürlich schon oft gestellt worden. Also ich habe eigentlich Zeit meines Lebens mit Menschen gearbeitet. Früher unbewusst, da war ich 17 Jahre lang Trainer im Hochleistungsbereich Tennis. Mhm. War im Großclubs Chef und habe da die Leute selber auch aus- und weiterentwickelt. Und es ging dann so lange, bis meine damalige Frau mich gefragt hat, irgendwann, ob ich auf dem Tennisplatz sterben will. Dann habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht. Und dann sagt sie, was willst du eigentlich machen? Also eben Menschen begleiten oder Menschen, die jetzt irgendwo hängen bleiben, dahin zu bringen, wo sie hinwollen oder auch hingehören.
Mhm. Das heißt, du würdest sagen, du hast damit deine Bestimmung auch gefunden,
ja,
irgendwo.
Definitiv.
Ist keine Berufung mehr, sondern wirklich schon eine Bestimmung.
Beides, Berufung Beides. Und Bestimmung, ja. Definitiv.
Okay.
Da bin ich sehr dankbar für.
Mhm. Sehr cool. Das heißt, du hast Leuten auch schon dabei geholfen, genau das zu finden, ihre Berufung, ihre Bestimmung. Und wie geht man da vor? Einfach mal so ganz pauschal gefragt.
Ganz einfach, meinem Gefühl folgen. Ich habe das Gefühl, woher auch immer mitbekommen, dass ich immer weiß, wenn jemand mir gegenüber sitzt, okay, wie tickt der, was braucht der, wo kann er hinkommen und woran muss man arbeiten.
Mhm. Sehr spannend.
Deshalb gibt es bei mir nie irgendwelche vorgefertigten Programme, sondern und ich möchte so wenig wie möglich einmal vorab wissen. Und dann entwickelt sich das.
Das heißt, da spielt dann in deinem Kopf irgendein Bild dann ab, wenn du mit der oder wenn du dich mit der Person unterhältst?
Müsste man im Kopf vielleicht definieren. Also ein Kopf ist ein Gefühl. Und das Gefühl geht natürlich irgendwann von in Richtung Gehirn und da wird es halt interpretiert.
Mhm.
Das ist schon krass. Manchmal mal mehr, mal weniger natürlich auch, weil natürlich dann, deshalb will ich so wenig wie möglich wissen, dass ich so wenig wie möglich weiß. Und je weniger ich weiß, desto einfacher ist es auch, das Gefühl, was ich kriege, einfach in Worte zu fassen. Aber manchmal ist einfach ein Gefühl, was man nicht erklären kann, ist einfach da.
Ja. Das heißt, wir sprechen von Empathie, oder?
Nee, das ist was ganz anderes.
Was ist Sicht. Empathie?
Empathie ist das, weil ein Gefühl, was du anderen gegenüber auch hast, ne? Also oder wie gefühlvoll gehst du mit oder wie offen gefühlsmäßig gehst du auf Menschen zu und kannst dem oder und wie gehst du auf die Menschen zu, dass die im Endeffekt das Gefühl haben, okay, sie sind auch wertvoll.
Ja, fühlen sich verstanden und
genau.
Man fühlt sich in andere Menschen rein quasi.
Fühlt sich wohl dann auch mit dem.
Ja.
Also man kann letztendlich eine Balance oder eine Beziehung herstellen zwischen jemand anders oder zwischen Menschen und einem selber.
Hm. Und bei dir geht es aber explizit um dein Gefühl, ja, was du von anderen Menschen hast.
Genau.
Okay, sehr interessant.
Ja.
Also ich würde sagen, wir gehen da mal ein bisschen tiefer rein in diese Materie. Gerne. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was über dich und auch über den Mensch Holger Fischer erfahren. Deswegen auch die Frage, wie hat das Ganze angefangen? Aber wir brauchen da gar nicht so weit zurückgehen. Letztendlich wäre es einfach mal interessant, wo du mit deiner Karriere dann auch so gestartet hast, Menschen zu begleiten. Also was waren so die ersten bahnbrechenden Geschichten, wo du gesagt hast, okay, das entwickelt sich in eine Richtung, wo ich merke, ich komme vom Tennisplatz und genau das jetzt will ich für mein Leben lang machen. Wie hat sich das entwickelt so?
Also das war mir damals einfach gar nicht so bewusst. Der Erste, der da mir so ein Gefühl gegeben hat, boah, das kannst du, war damals Sergei Budanov, der war hier immer Handballtrainer.
Mhm.
Und das sind da Freunde geworden. Und der hat mir da motiviert, da auch anders zu denken. Also ich habe immer schon anders gedacht. Der hat immer so einen Zwiespalt zwischen dem, was man jetzt lernt, wie man jetzt mit Menschen auf dem Tennisplatz, was man dem beibringt, wie man es beibringt. Und letztendlich ging es da auch, hat er mich echt ermutigt, meinem Gefühl zu folgen. Und in den zahlreichen Gesprächen, die wir hatten, habe ich natürlich dann auch viel mitgenommen für mich und habe dann mir unheimlich viel meinem Gefühl gefolgt. Und damals war Baling dann auch richtig erfolgreich in der Zeit. Also zufälligerweise war ja in Baling auch das Ende der einen Karriere und das Beginn der anderen Karriere. Und jetzt bin ich ja nach ein paar Jahren NRW wieder hergekommen. Und es war damals schon wegweisend für mich, weil ich dann anders mit den Menschen umgegangen bin. Einfach ein Gefühl gefolgt und habe einfach verstanden, okay, was brauchen die jetzt?
Mhm. Und war das von Anfang an ein Business, also irgendwie da ein Geschäft draus zu machen und ich begleite dich jetzt ein paar Wochen, Monate, ein Jahr und das kostet X? Oder wie hat sich dann das Unternehmerische dazu entwickelt?
Also das war das Erste, dass ich das im Tennis umgesetzt habe, um zu verstehen, okay, funktioniert es überhaupt? Mhm. Weil ich bin ja nur also gehört zu den HSPlern, High Sensitive Persons, die brauchen immer Sicherheit. Also die machen normal nichts geschwind mal. Und nachdem ich die Sicherheit im Tennis hatte, war also mein Traum früher war immer Fußballer. Ich wollte immer Fußballer werden. Mhm. So wie wahrscheinlich viele Kinder. Nur das Problem zu Hause, ich durfte nicht Fußball spielen. Okay. Meine Mutter hat damals gesagt, okay, wenn der Fußball spielt, lässt sie sich scheiden. Obwohl es Paradoxon war, ja, mein Opa war Fußball-B-Nationalspieler im Großdeutschen Reich. Mein Onkel hat mit VfB gekickt. Mein Vater bei Stuttgarter Kickers. Und ich durfte nicht Fußball spielen.
Also die Veranladung war eigentlich da.
Die war eigentlich da.
Alle Voraussetzungen waren da.
Ich bin erstmal in Handball gekommen, aber meine Mutter wollte mich nicht fahren, weil ich als Torwart ganz früh schon interessant, so sollte dann auch schon hochklassig spielen, aber die wollten mich nicht fahren. Dann bin ich zum Tennis gekommen mit 13, 14. Aber das Thema Fußball habe ich nie war immer im Kopf. Mhm. Und deshalb, als ich dann damals gesagt habe, okay, ich wechsle den Beruf, dann waren natürlich ein paar Tenniskontakte, wo man dann an einen Klienten drangekommen ist und ich habe einmal in meinem Leben eine Marketingaktion gemacht für meine Ex. Alle Spieler beraten in Deutschland und Vereine und da kam genau eine Rückmeldung damals von Strunz and Friends, Lars Wilhelm Baumgarten und Thomas Strunz, den habe ich dann auch lange begleiten dürfen, gerade in der Zeit, aber der wollte am Anfang natürlich gar nichts von mir. Und der Lars Wilhelm, der hat mir halt einfach mal reingelassen und hat gesagt, hey, wir haben da einen Profi, der hat ein Problem, mach mal. Mhm. Und mit dem erfolgreich und so ging es dann los. Dann habe ich die ersten paar Jahre nur Fußball gemacht. Also nur Profifußball. Mhm. Und aber für mich war es immer wichtig, ich muss immer neue Sachen machen. Und deshalb kam dann irgendwann nochmal diese Wunderheiler-Geschichte mal auf, ne? Wo ich dann im falschen Moment oder im richtigen Moment zur falschen Zeit oder wie auch immer dann damals in Trainingslager von Hannover 96 war. Und dann habe ich da die Biege gemacht, aber habe Fußball nie aus dem Augen gelassen. Und dann kamen damals die ersten Tennisspieler. Und damals die Andrea Petkovic zu 9 der Welt begleitet, Angelik durfte ich zu 1 der Welt begleiten. Und dann war er halt Praxisbetrieb, weil ja, wenn der Fußballer schneller hinkriegt, dann kriegt er auch irgendwelche anderen irgendwie schneller hin. Mhm. Da habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt und wollte da immer ins Business und habe dann gesagt, nee, ich habe keinen Bock, weil jetzt war dann hier auch medial vertreten, also sowohl Print als auch im Fernsehen. Ja, und dann kamen die ersten Unternehmen und dann hat sich einfach so eine Eigendynamik auch entwickelt. Okay. Andere Sportler, Jesse kam ja dazu, haben wir vorher bei Olympia geguckt, die mit dir seit 13 Jahren arbeitet. Und das war jetzt auch eine Geschichte, wo wir damals angefangen haben. Also gut, wenn sie reihe, dann das Ziel, irgendwann mal Olympiasiegerin werden. Es ist ja aktuelle Doppel-Olympiasiegerin und hoffe natürlich jetzt, dass er das noch wiederholt jetzt. Mhm. Und so ging das halt immer weiter und dann habe jetzt eine Firma aufgemacht auch für Führungskräfte, für Nachwuchsführungskräfte, weil ich sage, in Deutschland haben wir ein riesen Problem mit Führungskräften, weil wir können mit bestimmten Menschengruppen und Menschen nicht umgehen und ich kann nicht nur sagen, so scheiße, also muss ich zumindest Lösungen anbieten. Also haben wir jetzt zusätzlich noch eine Firma aufgebaut und für Führungskräfte mit neuem Programm, was in der Form in Deutschland nicht gibt. Und mein Ziel ist letztendlich dann auch noch eine Nachwuchsführungskräfteakademie zu installieren. Mhm. Wo auch der Bedarf riesengroß ist, Interesse riesengroß ist, aber es muss man einfach noch die Rahmenbedingungen schaffen, weil wir Deutschen, wir für das Land, für die Größe, was wir haben, sind wir weltweit Sport, sind wir kacke im Verhältnis. Mhm. Wir haben viel zu wenig Erfolg. Mhm. Und Unternehmen laufen auch nicht so gut, wenn man letztendlich mitverantwortlich sind, natürlich auch Führungskräfte.
Klar.
Und ich möchte das wissen, was ich jetzt all die Jahre, jetzt bin ich seit 21 Jahren Coach, was ich da auch mache, so weiter transportieren an Multiplikatoren, also Führungskräfte sind Multiplikatoren, Trainer sind Multiplikatoren, dass die eben lernen, besser mit Menschen, einfacher, besser und gewinnbringender mit Menschen umzugehen.
Mhm. Sehr cool.
Spannend. Wahnsinn.
Um das vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, was sind da konkret deine Aufgaben? Ja, jetzt nicht, wie man den Schläger von A nach B schwingt im Tennis, sondern da geht es wahrscheinlich viel um Kopfsache und viel um innere Arbeit. Aber was genau sind deine Aufgaben? Ne?
Das Erste ist ja mit der Mehr, dass man ein Kopfproblem hat oder dass der Kopf verantwortlich ist oder mental schwach oder sowas ist. Also jeder, der Profisportler ist und Geld damit verdient, kann nicht mental schwach sein. Mhm. Sondern im Endeffekt, ich habe da mal 12 Punkte definiert. Ich habe ja in einem Buch dann von Karrierekiller auch näher erläutert aus der Erfahrung raus. Das heißt, wir haben 12 Punkte, die unsere eigene Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Und wenn das dann, ich vergleiche es wie so ein Speichen, wie so ein Fall, wie so ein Rad, ein Speicher. Wenn mal eine angeknackst ist, die kann man kompensieren. Eine zweite, je nachdem, wo es ist, auch nochmal, aber wenn die dritte Speiche angeknackst ist, dann läuft das Rad einfach nochmal. Und dann heißt es halt mental schwach. Mhm. Und mental schwach gibt es aus meiner Sicht nicht, sondern es ist ganz einfach, ich komme mit bestimmten Mechanismen, mit mir selber oder mit bestimmten anderen Themen einfach nicht zurecht. Und da kann ich halt viel lernen. Und Angelique damals wollte auch aufhören, Tennis, Angelique Haber. Und als sie angetreten hat, sagte er, wenn wir machen, dann Top Ten. Und hat sie mich ausgelacht. Ne? In diesen Nummer 1 der Welt geworden.
Krass.
Also Erfolg ist schon zu 98% planbar. Mhm.
Zu 98% planbar?
2% entscheidet es in andere Ebene. Wer auch immer.
Ach, das ist schon eine Ansage.
Starkes Statement auf jeden Fall. Ja,
ja, ich habe jetzt in den letzten über 20 Jahren genug Weltklasse-Leute zur Weltklasse begleiten dürfen. Also das ist jetzt kein, in Anführungszeichen, Hexenwerk.
Aber was haben die dann, klar, du gibst denen ja dann Tipps mit, die dann umsetzen sollen, aber wie machen die das dann aktiv, damit die dann auch so performen? Also das ist ja dann auch ein Ergebnis, was ihr dann gerade vorhin Reiten angeschaut, sie ist zweimal Olympiasiegerin, da muss ja so eine große Veränderung da sein, dass man sowas überhaupt dann erreicht.
Sag mal, das bringen ja Menschen, bringen ja Talente mit. Jessie zum Beispiel hat ein unfassbares Gefühl, die kann on point liefern wie kaum ein anderer. Die ist dann genauso nervös wie alle anderen, aber die kann on point, die hat das kann ich halt oder die kann es nicht, das kann ich nicht lernen. Mhm. Ja, und letztendlich geht es dann darum, wie gehe ich damit mit den Mechanismen um des Profisports, wie gehe ich mit Erfolg um, wie gehe ich jetzt mit den Erwartungen von medial um. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle und ich bin immer so der Stratege außerhalb, der proaktiv arbeitet mit denen an bestimmten Themen und reaktiv, was es pressemäßig, ergebnismäßig jetzt einfach gerade auch mal ansteht. Das System hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, ich bin lange nicht betriebsblind. Das heißt, wenn ich von außen bin, dann hören die mir auch immer zu, weil ich auch nicht so gut wie nie dabei bin. Und der Nachteil ist halt, dass je erfolgreicher die werden, sagen wir, es gibt halt viele, die dann im engen Kreis, die wollen natürlich so wenig wie möglich, dass Leute von außen Einfluss haben, weil es einfach um zu viel Geld geht. Das ist der Nachteil. Das heißt, man wird halt mal schneller entsorgt.
Mhm. Du jetzt an deiner Position, wenn du von außen immer den Blick drauf hast.
Also es gibt auch viele, die ich aus der Scheiße geholt habe, die wollen mich eigentlich nicht sehen, weil ich die ja immer erinnere an ihre eigenen Themen, die sie damals eben um was weiß Gott was gebrochen haben. Es gibt viele, die freuen sich heute noch und so ist es natürlich dann auch, wenn ich Menschen begleite.
Ja, klar.
Wenn dann der Einfluss von anderen so groß ist, dann macht man mal auch nee, brauche ich nicht. René Adler, der das Vorwort auch von dem Buch geschrieben hat, der selber gesagt, mein größter Fehler war damals, mit dir aufzuhören, weil mein Umfeld gesagt hat, lass das, brauchen wir nicht.
Mhm. Verrückt.
Der hat mir dann damals wieder geholt, war nach Hamburg, dann, wo es nie lief in Hamburg. Ne?
Mhm. Und dann ging es wieder bergauf, nehme ich an.
Dann ging es wieder bergauf, ja.
Schön.
Den habe ich dann begleitet, der ist jetzt erfolgreicher Unternehmer und letztendlich auch Experte und es war alles auch strategisch mit vorbereitet. Mhm. So, was passiert ist nach der Karriere.
Okay. Aber da muss ja eine aktive Veränderung in dem Sport ja geben. Also jetzt zum Beispiel beim Fußball, du trainierst die dann oder du coachst die dann. Aber ich frage mich halt, was passiert, wenn ich jetzt auf dem Platz stehe? Was mache ich anders als davor?
Also beim Fußball, ich gehe halt mit mir selber und den Mechanismen an. Gregor Kobel, denn da, als wir anfangen, war der Ersatztorhüter beim VfB. Er ist der beste Torhüter der Europa. Das heißt, er hat halt gelernt, okay, wie funktioniere ich, was brauche ich nicht. Also wer bin ich, was brauche ich nicht und wie ticke ich. Mhm. Das sind vier zentrale Fragen einfach. Und wenn ich das weiß, dann gehe ich mit bestimmten Dingen einfach anders um. Und ich muss dann nicht immer so Rollen spielen, weil im Profisport, Unternehmertum wird ja oft irgendeine Rolle gespielt. Ich muss es stark sein, unnahbar, nur die Harten kommen in den Garten, keine Schwächen zeigen. Also das sind wir Deutschen ja völlig jenseits von Gut und Böse, vom Gedankengut. Leider Gottes, noch.
Ja. Okay, und du erkennst diese Mechanismen, wer braucht was vor allem auch nicht wahrscheinlich, wird auch ein großer Punkt sein, wie du gerade erwähnt hast. Und es gibt das Talent, was der Mensch mitbringt, 2% werden von irgendwo anders entschieden. Wie erkennt man dieses Talent? Was für Faktoren sind das?
Das ist ein Gefühl.
Das ist mehr nicht. Und diese Gabe hast du oder sie hast du nicht, so wie bei dir?
Es war natürlich viel bei mir, die wollten Profi werden, wo ich gesagt habe, nee, lass, das macht keinen Sinn, geh studieren, wie auch immer. Das sind natürlich Sachen, wo kein Mensch gern hört, aber von bis jetzt hat es noch keiner anschließend geschafft, tatsächlich.
Naja, dann doch erfolgreich zu werden.
Ja, also zumindest nicht als Profisport.
Ja, ja. Okay, stark.
Da habe ich noch die Null.
Ja, sehr cool. Du hast vorhin schon dein Buch kurz erwähnt, du hast mehrere Bücher geschrieben. Ja. Eines davon sind eben die besagten Karrierekiller. Ja. Nehmen uns da mal ganz kurz mit rein. Was sind diese Karrierekiller? Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele und um was geht es in dem Buch dann?
Das ist erstmal, fängt bei mir selber an. Gerade die vier Fragen, wer bin ich, wie ticke ich, was brauche ich, was brauche ich nicht? Wie gehe ich mit Ängste um, wie gehe ich mit meiner Sensibilität um? Das sind mal zwei zentrale große Themen, was mit mir selber ist. Dann natürlich dann auch Prägung durch die Eltern. Da gibt es auch natürlich einer der größten Karrierekiller, sind leider auch Eltern, vor allem in Deutschland. Mhm. Hat ja ein Beispiel, da ist über einen Berater, ein 19-jähriger, nicht deutscher Spieler, also unterschreibt seinen ersten Profivertrag, am nächsten Tag kündigen beide Eltern ihr Arbeitsverhältnis. Mhm. Und da gibt es jetzt gerade genug Beispiele in der Form und in anderen Formen, dass das natürlich nicht unbedingt leistungsfördernd sein muss oder sein oder ist, brauchen wir auch nicht drüber unterhalten. Ja, da gibt es gerade genug Beispiele, aber auch im Tennis. Mhm.
Und dann geht es in dem Buch darum, wie man damit umgeht, wie man die identifiziert, wie man daran arbeiten kann letztendlich.
Wie die identifizieren, die 12 Punkte. Wie gehe ich wie zu verstehen erstmal, was, warum ist es überhaupt so und dann letztendlich wie die Hilfe zur Selbsthilfe.
Mhm. Ja. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich habe das Gefühl, ich will irgendwas an meinem Leben verändern. Ja. So, ich bin unglücklich oder weiß nicht, wie auch immer sich das äußert. Ich habe den Drang, was zu verändern. Was würdest du pauschal empfehlen? Wo kann man starten?
Pauschal würde ich gar nichts empfehlen. Okay. Weil das Gefühl ist und dann immer unabhängig ist von dem oder von derjenigen, die mir gegenüber sitzt.
Es geht immer um den Menschen?
Immer.
Also sehr individuell einfach?
Ausschließlich.
Okay.
Also bei mir ausschließlich.
Das heißt, am besten bei dir melden einfach.
Wenn man das will, schon.
Oder deine Bücher lesen oder je nachdem. Okay.
Also cool. Bücher lesen viel, kriege ich auch viel Response. Und die habe ich extra so geschrieben, dass die Leute auch mit sich selber arbeiten können. Oder mit bestimmten Themen sich mal selber fragen können. Und von daher, das macht auch Spaß, wenn man da diese Rückmeldung auch kriegt. Ja. Gerade bei Karrierekiller kommen ja viele aktuelle und Weltklasse-Athleten zu dem Thema Karriere auch zu Wort, weil Karriere ist ja immer in Deutschland negativ besetzt. So nach dem Motto, boah, ich muss mich selber knechten bis zum Abwinken, schmerzhaft, Entbehrungen und und. Und Karriere ist eigentlich nicht negativ emotional besetzt, so wie es die aus meiner Sicht die Menschen einfach das auch sehen. Mhm. Sondern Karriere ist letztendlich ich habe ein Ziel und ist der Weg von A nach B. Mehr ist es nicht.
Ja. Wie würdest du dich als Mensch selber einschätzen, wenn du jetzt mal so reflektierst, wie du selber bist?
Ja, das ist eine schwierige Frage, als extrem komplex. Das heißt, ich gehöre zu den HSP, dann zu High Sensitive Person, die sind alle auch hochbegabt. Hochbegabung heißt es nicht, dass ich jetzt ein Einser-Abi habe, das hat mich interessiert, aber Hochbegabung ist die Definition, dass ich pro Sekunde mehr Bilder und mehr Gedanken habe und mehr Gefühl und normalerweise in Lösungen denke. Das heißt, ich bin im Kopf deutlich schneller wie der Großteil in Deutschland. Also man sagt, 20% der deutschen Bevölkerung sind HSPler, also gleich eher hochbegabt. Und nicht jeder hochbegabt ist auch HSPler. Mhm. Es gibt halt manche, die sind halt nur rein rational schnell. So Spezialisten, die nur mit Zahlen, die sind nicht unbedingt empathisch, aber die können halt in kurzer Zeit viele, viele Zahlen eben erfassen. Und zu denen gehöre ich auch und die ganzen. Und das heißt, letztendlich geht es ja darum, alle Facetten meines Seins irgendwo auch eine Daseinsberechtigung zu geben. Das eine ist die Schnelligkeit. Deshalb, ich brauche immer wieder neuen Input, also neue Challenges, neue Persönlichkeiten. Denn der Hang zum Extremen, das heißt, obwohl ich von der Grundnatur erst sehr ängstlich bin, beschäftige mich mit Kampfsport und fahre mehrmals im Jahr in den Extrembereich Auto. Und letztendlich aber auch brauche ich ein Hobby, wo es nicht um Leistung geht, das spiele ich ab und zu mal Golf. Mhm. Und letztendlich, ich hasse Bücher lesen, ich höre gern, also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie auf Gehörtes irgendwie reagiert. Das hat immer viele Tränen auf und sagt, die immer den zutexten. Die sagen, sei einfach, mach einfach mal vor und lass mich mal nachmachen und fühlen.
Ja.
Und lebe halt von meiner unfasslichen Sensibilität, was natürlich zugleich auch sehr verletzbar macht. Aber ist als Mann da auch damit umzugehen, war natürlich auch ein Prozess. Ich habe ja zuvor gesagt, ich bin seit 26 Jahren bei Coaches. Mhm. Ich wüsste eigentlich, wie es geht. Also ich weiß, wie Mensch funktioniert, aber trotzdem bin ich betriebsblind, wie wir alle auch.
Mhm. Ja, das glaube ich, gerade der Umgang als hochsensible Person mit vor allem Emotionen und sowas, wenn man das nicht kennt, kann, glaube ich, schon auch krass überfordernd sein.
Ja, absolut. Ich meine, ich bin noch groß geworden, ein deutscher Junge weint nicht und überhaupt sensibel, das ist was für Warmduscher und so. Ne? Also ich komme ja aus der, für meine Eltern, mein Vater ist ja Kriegskind, ne? Die sind alle so erzogen worden.
Da hat es natürlich keinen Platz. Nee. Emotionen sind.
Nein, Nachkriegszeit, da war natürlich nichts. Ne? Ja, ja. Ich weiß noch, mein Vater erzählt, der war auch völlig emotionsbefreit. Er hat da irgendwelche, als Zwölfjähriger haben die Leichen aus irgendwelchen Bunkern, aus Wasserleichen da rausgeholt. Ne? Also so viele Psychologen hätte es gar nicht geben können, wie es damals, was sie da erleben
gebraucht
mussten.
Hätte. Ne?
Ja. Ja, okay, also die ticken auch vor allem rein rational anders von neuronalen Strukturen, das ist ja mittlerweile auch so erwiesen. Und so bin ich halt groß geworden. So habe ich natürlich auch lange Zeit meines Lebens gelebt.
Ja. Du sagst auch, dass ein Großteil der Sportler an der Weltspitze HSPler sind oder
ja, viel mehr oder weniger
davon auch kommt, mehr oder weniger. Ist das so ein Zeichen, wo man auch sagen kann, okay, die Sachen passieren nicht aus Zufall, dass ein Großteil der Sportler an der Weltspitze HSPler sind. Was macht es mit einem Menschen auch vielleicht im Leistungsbereich, um diese Leistung zu erbringen? Wo liegt da die Schnittstelle?
Na, grundsätzlich muss man, also im Profisport immer gibt es ja jetzt, also der Ruderer ist anders veranlagt wie der Fußball, wobei ist da nichts gegen Ruder, nicht falsch verstehen. Ne?
Klar.
Weil, aber der Ruderer hat jetzt natürlich nicht diese mediale Aufmerksamkeit. Der ist alle 4 Jahre bei Olympia, mehr oder weniger, ne? Das heißt, die, wo es um viel Geld geht, Golfer, Fußballer, Dressurreiter, Tennisspieler, die sind ja gezwungen, Rollen zu spielen.
Mhm.
Auf der einen Seite erzählt man immer Jungen, wie gut sie sind, was sie alles können. Mhm. Aber gleichzeitig dürfen sie kein Eigenleben entwickeln, weil man will sie ja unter Kontrolle halten. Drittens müssen immer cool sein und halt immer liefern, samstags 15.30 Uhr. Ne? Also fangen die an, halt Rollen zu spielen.
Okay.
Das heißt, alles das, was man so in medial sie hört und so, sind alles... Er ist alles fake, mehr oder weniger. Also das meiste ist fake.
Und das ist dann noch als HSPler auch nicht einfach.
Nee. Und man muss ja nur mal gucken, wenn man jetzt mal deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir haben ja jetzt dann diesen, den Leroy Sané. Das ist ja eine, ich bin jetzt kein, ich arbeite mit dem nicht, aber von der Ferne, ich würde alles darauf wetten, dass es HSPler ist. Und das aufgrund von, der kann was, was andere nicht können, aber der kann es nie konstant.
Ja.
Und er kriegt medial immer auf die Fresse, weil er seit 7 Jahren erwartet man nicht mehr auf einen großen Durchbruch und dann spielt er ein paar Spiele gut und auf einmal ist er weg und ist, ja, und ist verletzt. Und da kann man ja natürlich alle durchgehen. Das heißt, alle die Spieler, die außergewöhnliche Fähigkeiten, müssen HSPler sein. Weil das Spiel ja so schnell geworden ist, so schnell kann man ja gar nicht denken, wie die agieren, reagieren müssen. Lionel Messi, 1000% auch einer, ne? Läuft nur 6,5, 6,7 Kilometer pro Spiel. Und einer der Gründe ist, das heißt, wenn der halt aufschellt, also Gas gibt, dann fährt er so hoch, da wird er meistens gefoult und dann muss er sich wiederholen. Deshalb geht er wieder spazieren. Und dann gibt es wieder die Situation, da kriegt er ein Gefühl, den Puls, bupp, geht er ab und dann muss er wiederholen. So einer würde in Deutschland nie Weltklasse sein, weil wenn der nicht so viel läuft wie andere, dann wird er einfach rasiert.
Verrückt.
Weil das ist ja das Problem in diesen Leistungszentren, dass es halt alle so unter einen Kamm geschert, über einen Kamm geschert werden. Leider. Und sagen wir, die extrem Fähigen sind halt auch die extrem Komplizierten. Und wenn man das halt nicht fühlt oder auch nicht mit denen falsch umgeht, zerbricht man die halt.
Ja.
Und deshalb bei 80 oder 84 Millionen Bundesbürger, also das mit dem Fußball, gut, ist immer, wir ergötzen uns, dass wir gegen Spanien knapp verloren haben, aber wie lange haben wir gar nichts gewonnen? Wo sind wir im Tennis? Also wo sind wir in den relevanten Sportarten? Formel 1 gibt es gerade noch, den alten, in Anführungszeichen, Jürgen Wilkenberg. Bei Golf haben wir nichts. Im Moment aktuell. Also wir haben nirgendwo, wo es so relevant ist, aktuell ein Rückhand-Aushängeschild aus dem Dressurreiten.
Haben wir ja gesehen eben.
Die begleite seit 13 Jahren. Also sind gleich.
Sehr cool.
Kann man sich aber auf die Schulter klopfen.
Genau. Ich würde nochmal ein etwas anderes Thema eröffnen. In einem deiner Bücher geht es auch um das Thema Glück.
Ja.
Da würde es mich mal interessieren, wie du überhaupt Glück definierst denn.
Das ist eine spannende Frage. Da gibt es ja jetzt auch ein Buch drüber, so das, über chemische Themen im Kopf. Und das zweite ist ja letztendlich das Gesetz der Resonanz. So, was ich aussende, das kriege ich halt zurück. Und das dritte ist natürlich, okay, was man als Glück überhaupt bezeichnen kann oder bezeichnen mag. Hermann Gerland hat mal gesagt, viel oft, immer wieder Glück ist halt doch auch Können.
Ja.
Und immer nur Pech ist halt auch nicht Können.
Ja.
Und Glück heißt ja letztendlich, wenn man es nach dem Gesetz der Resonanz glauben mag, letztendlich meine innere Haltung zu mir selber und wie ich Dinge bewerte, die mir widerfahren.
Und der Zustand, glücklich zu sein, inwiefern spielt der eine Rolle bei dem Thema?
Das sind nur Momente. Also jemanden, der versucht, dauerhaft glücklich zu sein, wird nicht funktionieren.
Das heißt, du sagst auch schon von vornherein, stell dich gar nicht drauf ein, immer nur glücklich zu sein, weil...
Funktioniert nicht.
Macht keinen Sinn.
Nee. Also der Mensch tickt so, dass er natürlich die negativen Sachen immer behält, also im Stammhirn behält, also bewahrt, weil er könnte uns ja tödlich sein. Und die positiven Dinge, die verblassen irgendwann. Ist ja auch so, weil wenn es nicht so wäre, dann würden wir jetzt noch mit Legostein und Matchbox-Auto nebenher spielen. Ja. Wären wir jetzt viel dabei. Das hat uns ja mal richtig Spaß gemacht dann. Ja. Damit waren wir ja mal glücklich, aber wir würden es heute glücklich machen. Natürlich nicht. Das heißt, wir haben ja die Aufgabe, immer wieder neue Dinge zu erfahren und zu lernen. Und dann kommt natürlich immer das menschliche Thema. Ich bewerte sie. Wenn einer 5 Euro findet, sagt er, der eine sagt, boah, cool, 5 Euro gefunden. Dann sagt, vorhin hätte er auch 500 sein können. Mhm. Ich erinnere mich nur, damals bei RTL-Spendeaktion, Michael Schumacher hat mal 1 Million gespendet für die Kinder. Ne? Und da waren im Netz großes Heraus. Die einen haben gesagt, boah, cool, 1 Million, ja mega. Und einer hat gesagt, ey, wieso bloß 1 Million? Der hätte auch 10 spenden können. Mhm. Das heißt, es liegt halt immer alles in Betrachtungsweise von dem, wie ich die Dinge halt sehe und bewerte. Und wenn ich halt immer nur das Negative sehe, dann brauche ich mich wundern, wenn ich wenig Glück in Anführungszeichen habe.
Ja, ja, das finde ich so spannend, diese Fähigkeit, Dinge nicht zu bewerten, das abzulegen, allgemein im Alltag, im Job. Es schafft so eine viel angenehmere Atmosphäre, egal in welchem Bereich.
Das ist so.
Ja, definitiv.
Und macht glücklicher.
Ja. Okay, dann haben wir ja doch einen Schritt gefunden, wie man glücklich sein
kann. Ja, absolut. Einfach die zu schauen, wie betrachte ich die Themen und einfach mal die Bewertungen weglassen.
Ja. Ja, bewerten ist sowieso, sollte man viel weniger.
Auf allgemein. Sich selber,
ja. Ich habe einen Podcast von, ich weiß nicht, ob du die kennst, Hotel Matze und Jopia Krämer, der Autotuner, ja. YouTuber, eigentlich ist ein YouTuber.
Ja. Ja.
der war bei ihm in einem Podcast und der Matze hatte Jopia gefragt, ob er nicht Glück in seinem Leben hatte. Und da hat er auch mal diese, was er unter Glück versteht, diese Definition, dass das Glück ist nicht, er hätte jetzt kein Glück gehabt, dass er so weit gekommen ist mit seinem ganzen Business und mit dem, was er hat, sondern das sind Resultate aus Geschehen, die einfach entstanden sind. Und für ihn ist Glück, wenn er mit 90 noch lebt und sagt, jetzt kann ich hier ein schönes, jetzt kann ich einfach in Ruhe sterben so und ich habe ein schönes Leben, das ist für ihn Glück. Aber diese ganzen einzelnen Parts, so ein großes Business aufzubauen, dieses Imperium, was er da hat, sagt er, das sind alles ganz kleine Bausteine, die entstehen, weil du gewisse Handlungen machst. Und das fand ich spannend, dass das, weil viele sagen, ja, du hattest doch Glück mit dem, was du gemacht hast. Du hattest Glück, dass du Fußballprofi bist oder so. Mhm. Nee, das ich habe dafür was getan, was ins Rollen gebracht wird, damit ich da hinkomme. Und den Ansatz fand ich auch ultra spannend, das mal so zu betrachten.
Ja, oft Glück zu haben ist auch kein.
Spannend ist, was hinter den Taten ist, was er sagt. Ne? Weil da steckt ein Gefühl dahinter, im richtigen Moment, den richtigen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und man kommt natürlich dann, wenn ich eine Leidenschaft für irgendwas habe, natürlich auch mit Menschen in Kontakt, die auch Leidenschaft, also auch Last mit Leidenschaft machen. Und bei Autos und so gibt es ja einen Stein nach dem anderen. Aber wichtig ist ja, dem Gefühl zu folgen, weil wie viele arbeiten viel und sind trotzdem chronisch erfolglos? Wie viele sind brutal reich und sind trotzdem nicht glücklich?
Mhm.
Aber das wird ja immer impliziert und deshalb ist eine spannende Definition.
Mhm.
Aber sagen wir, wenn ich erst mit 90 glücklich bin und nicht zurückblicke, dann das wäre mal ein bisschen weniger.
Ja.
Ich bin jeden Tag glücklich. Ich bin jedes Mal, wenn ich dann auch mal ins Training gehe, bin ich dankbar und glücklich, dass ich da sein durfte und mich so irgendwas von der Jugend mit so einem alten Sack wie mir rumhaut. Das finde ich mega. Mhm. Dann bin ich mega glücklich und dankbar drüber.
Und das muss man halt so sehen.
Ja, absolut.
Sehen können, ja.
Aber mit den Leuten, auf der Homepage stehen ja viele bekannte Leute, ein viel größerer Teil will ja gar nicht auf der Homepage stehen, wen ich alles kennenlernen durfte.
Mhm.
Das ist krass und cool.
Mhm.
Was ich da bewirken durfte, deshalb bin ich mega dankbar und glücklich drüber, ne? Solche Erfahrungen gemacht zu haben.
Schön. Genau, aber das ist ja dann ein Unterschied zwischen, ich bin glücklich, das zu haben oder ich habe Glück gehabt, dass ich das habe.
Das Glück gehabt heißt immer wahrscheinlich die Summe von den Begegnungen, die ich habe. Und das ist wieder, welches Gefühl ich habe, wen ich wann anspreche.
Mhm.
Und das ist ja auch ein Gefühl, warum quatsche ich den einen an und den anderen nicht. Ne? Ich meine, ihr kennt es ja auch, es kommt in eine Gruppe rein, ne? Dann gibt es einen, der steht da und keiner will mit dem reden. Ne? Und dann steht ein anderer da und auf einmal sind 20, die irgendwo rumstehen, weil er einfach eine andere Ausstrahlung hat.
Mhm.
Und meistens sind die dann positiver als die, die halt die Fresse runterhängen und halt, mit denen will sich eigentlich keiner irgendwo so zusammen. Und so ist es halt auch, ne? Weil ich kenne jetzt JP nicht, also nur vom Fernsehen halt. Ne? Aber der macht mir auch den Eindruck, als dass er gern was mit Autos zu tun hat.
Auf jeden Fall.
Ja, ja.
So, und damit fängt es eben an. Ne?
Aber er hat genauso seine Probleme. Also er kommuniziert es ja auch offen. Das fand ich auch ultra spannend, dass er da einfach auch ein hochsensibler Mensch, der unfassbar viele Probleme hat mit sich selber, mit denen er zu kämpfen hat. Und Also das sieht nur jeder, hat seine Päckchen und...
Klar, natürlich.
Naja, weißt du, das Thema ist, wenn er bekennender HSPler ist, es gibt halt zu wem, wenn du HSPler bist und mit dir selber nicht klarkommst, mit deiner Gefühlswelt, dann entsteht da eher Chaos. Dann hast du eine Orientierung im Außen, die findet nicht statt, weil die meisten von außen die nicht verstehen können. Mhm. Wie auch, weil die einfach anders ticken. Mhm. Also fängst du an, natürlich immer dich selber zu hinterfragen. Und am Ende des Tages haust du jeden Tag selber auf die Fresse, also bewertest dich, weil du irgendwas nicht schaffst und kannst, was scheinbar der Großteil der anderen eben können und schaffen. Ich meine, ich rede da ja aus eigener Erfahrung. Es hat auch lange gedauert, bis ich mit dem Thema jemanden gefunden habe, der mich überhaupt versteht. Weil wenn ich mit bestimmten Themen zum Psychologen gehe, habe ich zig Diagnosen. Und da muss ich erstmal einen guten Psychologen finden, der das überhaupt versteht, der sich mit dem Thema überhaupt auskennt. Ja, deshalb rede ich ja auch sehr offen über meine Themen. Also wenn man meinen Podcast gehört, meine Parkplatz-Thematik ist legendär. Ne? Also mich kann man am meisten in Stress versetzen, wenn du jetzt mal nachts auf den E-Sender parken, okay, parken wir dann, oder? Mhm. Ja, das gibt ein Drama.
Geht nicht.
Ja, doch schon, aber ich park fünfmal um, weil ich dann immer wieder denke, ich müsste noch einen besseren finden.
Okay.
Also das ist,
obwohl alle leer sind.
Obwohl alle leer sind. Oder gerade, wo alle leer sind. Meine Frau, die ist ja auch HSPlerin, die sagt immer, die weiß, dass wenn ich irgendwo im Park, immer mindestens dreimal im Park.
Aber das denke ich mir auch manchmal, wenn ich auf so einem Parkplatz fahre. Also da könnte ich auch ausrasten.
Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ich denke mir, am besten wäre für mich, der Parkplatz ist voll, es gibt einer, der frei ist und da fahre ich rein.
Das wäre von mir am angenehmsten. Aber nur, wenn er groß ist.
Nur, wenn er groß
ist. Nur, wenn er groß genug ist, dann fahre ansonsten fahr ich wieder.
Ja, also das passiert mir tatsächlich auch, mich auch schon ertappt bei sowas.
Willst du das als Tick bezeichnen oder wie nennt man sowas?
Nee, das ist einfach, der HSPler, der braucht immer eine Sicherheit. Und wenn du aber jetzt alles offen hast, hast du ja keine Sicherheit. Also probierst du was und hast aber trotzdem keine Sicherheit. Und das ist ja das Problem, warum sich dann viele so Kontrollfreaks werden oder sich an Routinen festhalten, wie Nadal. Das ist 100% auch HSPler, aber der macht halt diese komischen Bewegungen da und die berührt nie die Linien, die Flasche ist immer in eine Richtung und so. Ne? Das diese ist alles.
Ticks eben.
Genau, das sind keine Ticks. Ticks ist schon wieder ein Psychologe, hat das schon wieder ein psychologisches. Dieses Diagnosethema ja. Ist also schon mal negativ behaftet. Nee, das sind einfach Routinen, Sicherheiten, okay. Die man da aufbaut.
Mhm. Sicherheit, ne? Okay. Mhm. Sehr cool.
Das hat mit Tick nichts zu tun, aber du hast recht, wenn ich jetzt so damit zum Psychologen gehe, der denkt ja, der hat irgendwo einen Tick oder beziehungsweise hat irgendeine Verhaltensstörung.
Deswegen, ja, in Anführungszeichen Tick, ja. Ne, so im Volksmund jetzt eben.
Ja, so wie andere Menschen betiteln das halt als Tick, weil sie es nicht anders kennen.
Genau,
ja.
Genau. Deshalb wehre ich mich ja dabei hin dagegen, weil es kein Tick ist, weil es ein Wesensmerkmal.
Ja. Ja.
Weil es HSPler brauchen Sicherheit.
Mhm. Verrückt. Sehr schön.
Das habe ich so noch nie gesehen. Wahnsinn.
Du hast auch davon gesprochen, dass HSPler immer sehr viele Bilder im Kopf haben. Viel mehr als andere normale Menschen. Richtig?
Also HSPler Gefühle, Bilder meistens. Die wenigsten, also wir haben ja drei Repräsentationssysteme, auf die wir reagieren. Also über das Gehör, über Bild oder über das Gefühl.
Mhm.
Und HSPler kommen überwiegend über das Gefühl. Und dann über die Bilder, am seltensten auditiv.
Okay.
Außer die Dressierten.
Aber du hast sicher auch Momente in deinem Leben, wo die Bilder mal, wo du die mal ausschalten willst, irgendwie einen klaren Kopf bekommen, einen klaren Gedanken fassen, oder?
Wenn ich den Schalter kennen würde, und das, dann wäre ich Multimilliardär.
Aber es gibt doch sicher Methoden, um in die Richtung zu kommen.
Nee, du kannst Ruhe, musst du, also im Endeffekt ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel Kampfsport mache.
Mhm.
Weil auf die Pratze auch ist eines der wenigen Themen ist, wo du Menschen vom Nervensystem nach unten, also runterfahren kann. Das ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, also ihr Nervensystem, wenn ihr das gesamte Nervensystem. Und wo dann auch diese Leere in der Birne sich eintritt. Ne? Deshalb ist es ja auch ein Thema, wo ich dann versuche, fast alle mal davon überzeugen. Deshalb ist ja auch Kampfsport ist ja auch ein Thema von den Seminaren, die wir machen.
Mhm.
Und wir haben jetzt, glaube ich, schon zig Hunderte durchgeschleust, in Anführungszeichen. Und da waren es zwei, die bisher abgebrochen haben. Aber das sind Frauen dann oft noch krasser wie Männer bei dem Thema Kampfsport, weil das Thema ist ja in uns drin, unser DNA verankert. Ne?
Ja.
Aber so dieses Mal so mit voller Wucht, mit so einem Schrei auf so eine Pratze einzudonnern, das bewirkt.
Das macht was.
Ja, deshalb gehen da so viele ins Stadion. Was passiert denn im Stadion? Die kontrolliertesten Menschen gehen voll aus sich raus, beschimpfen und schreien und machen und tun.
Mhm.
Ist immer besser, wenn zu Hause die Frau verhauen oder sowas. Ne? Und, aber wenn ich tatsächlich mal ruhe, dann muss ich was Extremeres machen. Das ist mit dem Kampfsport oder eben Auto.
Auto heißt Rennstrecke.
Oder halt mit ein paar Kollegen im leeren Gebirgen herumbrettern.
Sehr cool. Das heißt, extrem bedeutet immer auch in Richtung Extremsport, Fallschirmspringen, irgendwas in der Richtung?
In die Richtung auch. Okay. In verschiedene Facetten, einfach Themen oder Kart, kann auch Kartfahren sein oder Klettern und so. Es geht einfach darum, wo du ein Maximum an Adrenalin-Hormonausschüttung hast.
Mhm. Okay.
Wo dich dann für die nächsten Zeit dann auch wieder erden.
Ja.
Und das Problem ist, machst du es nicht, dann kompensierst du halt oft über Alkohol, Drogen, Sex, Spiel, Erfolg. Weil du brauchst ja, es muss ja irgendwo, musst du ja damit kommen, einen Ausgleich damit schaffen.
Ja.
Ja. Und für gerade im Business sind halt viele, die dann halt, es ist halt einfacher, Koks zu nehmen oder sonst irgendwas, als jetzt sich da irgendwo auszutoben. Und dann um die 40 fangen sie halt Triathlon an.
Der das Klassiker.
Ultimative. Ja, es gibt ja die zwei, das, wo am meisten Geld ausgegeben wird, ist Golf und Triathlon.
Aus Konsumersicht.
Ja, 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 ja. Das ist ein Riesenmarkt, ne? Weil es um die 40 rum ist, ja die sogenannte Midlife-Crisis, was ja keine ist. Und dann kommen halt dann, wenn man erfolgreich ist, ist ja extrem, die Suche nach extrem. Weil wenn du Triathlon trainierst, ist ja extrem. Und dann denkst du halt, dass du über den Schmerz runterkommst, aber das ist nicht so. Also auch durch die, die da sagen, Joggen holst Nervensystem runter. Bullshit.
Überhaupt nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Wenn du schon gerade so einhakst mit der Midlife-Crisis, die eigentlich keine ist, erklär uns mal kurz auf, warum.
Aus meiner Sicht ist es ein evolutionsbiologischer Mechanismus, der zu circa in der Mitte des Lebens kommt. Und das sind mehrere Fragen, die man hat. Erstens ist das, was ich bisher mache, das, was ich wirklich machen will. Mhm. Zweitens ist der Partner oder die Partnerin auch die, mit der ich dann auch alt werden will. Mhm. Drittens habe ich mich von meinen Eltern schon verabschiedet. Also verabschiedet im Sinne von, habe ich da alles geklärt, was geklärt werden sollte, kann. Und viertens, was macht mir eigentlich Spaß und womit will ich halt den zweiten Teil meines Lebens machen?
Das heißt, man kann auch damit ganz rational rangehen und die Fragen einfach lösen.
Ist es auch, weil letztendlich ist es ja einfach so, wir Menschen, wir lernen halt einfach nur über Schmerz oder über Unwohlsein. Wir gehen ja, das ist ja so, wer geht schon prophylaktisch, außer wenigen, zum Physiotherapeuten, zum Osteopathen.
Mhm.
Sondern wir reagieren halt immer, wenn es weh tut, dann sind wir bereit, Dinge zu ändern, vorher nicht.
Ja,
ist und so, in der Mitte ist halt so. Ne? Und dann muss man natürlich auch eins verstehen. Wir Menschen, wir wachsen ja mit einer Flut von Niederlagen auf. Gucken mich alle ganz groß an, wie Flut von ihr lagen. Ja, jetzt überleg mal, jetzt bist du ein Kleinkind, jetzt hast du Bock zum Spielen. Die Mutter hat aber keinen Bock zum Spielen, drückt dir halt die Rassel in die Hand und sagt, spiel. Dann kommst du irgendwann in den Kindergarten und willst jetzt mit dem Auto spielen, sagt die Tante, nee, wir machen Stuhlkreis. Dann gehst du in die Schule, du hast eigentlich keinen Bock, musst aber Mathe machen. Dann gehst du ins Gymi, dann ist es dasselbe. Dann passt du frei ins Studium, da kannst du mal selber entscheiden. Und dann gehst du halt in den Beruf rein, da erzählt, wird mir erstmal erklärt, was du nicht machen darfst. Und was du Scheiße machst. Das heißt, der erste Teil des Lebens erfährst du erstmal nur Niederlagen.
Das macht es
im Großen und Ganzen. Ja klar, aber das ist ja wieder das Thema Blickwinkel. Das heißt, wir werden nicht so Negativdenkern und Negativfühlern erzogen. Das ist ja auch ist völlig normal, weil Kindergarten kann, der hat halt 30 Kinder. Wenn er sagt, geh mal im Stuhlkreis, dann interessiert es nicht, ob einer das Auto spielen will oder keine Ahnung, was machen will. In der Schule ist es genau dasselbe auch.
Aber spätestens dort soll es ja mal anfangen, dass man sich damit beschäftigt und das Thema irgendwie in eine andere Richtung lenkt, oder?
Deshalb hat er die Evolution, die Pubertät
entwickelt.
Okay. Weil ja mal, das ist ja von Gott Vater, Gott Mama, das ist bis zur Pubertät. So letztendlich erstmal, wenn sie Eltern zulassen, eine gewisse Form der Freiheit entsteht. Also ich entscheide selber, wann ich sauf, wie viel ich sauf und mit wem ich da was mache und so. Und da kommt so dieses erste die Abnabeln der Eltern.
Mhm.
Aber dann sammle ich ja wieder Niederlagen, weil ich will jetzt saufen gehen, meine Eltern sagen, ja, du bist aber um 10 da. Ne?
Ja, klar. Und die Niederlagen, die außen passieren, sind oftmals noch härter als die genau. Von den Eltern irgendwo.
Genau, da will man sich mal mit Lehrer messen, der ernährt halt mit der 6 und das ist natürlich auch nicht so lustig. Das heißt, wir lernen ja hauptsächlich erstmal was Negatives, bis man so mit, sagen wir mal, mit dem Berufsleben gesettelt ist. Dann ist aber auch schon das Paradoxon, dann bist du jetzt mit 28, 29, bist du jetzt irgendwie... Machst du keine Ahnung irgendwas, das machst du dann bis zur Rente. Im Normalfall, was ja auch wieder traurig ist. Ne?
Klar, auf jeden Fall.
Aber würde es überhaupt funktionieren, wenn man jetzt einen Mensch nimmt oder ein Kind und das nur auf Erfolg leben lässt?
Geht nicht.
Das funktioniert nicht.
Weil es ist ja wichtig, dass das Kind auch die Erfahrung macht.
Ja, so denke ich nämlich auch. Also man lernt ja aus den ganzen Dingern, wie ich vielleicht etwas haben möchte oder nicht haben möchte, wie ich das weiterführen möchte oder nicht.
Ja, wie lerne ich den sozialen Kontext? Weil Kinder sind grausam. Also wenn gibt man das Auto, wenn nicht, gibt es auf die Fresse. Nicht? Und zwar jetzt verhauen die halt auch zu, wenn sie klein sind. Ne? Das heißt, wir werden ja letztendlich dazu erzogen, im Endeffekt in einem Verbund zu leben. Wir Menschen, wir wollen ja keine Hierarchien, also viele Unternehmen, ne? Aber wir können nicht ohne Hierarchien. Also wir Menschen sind Schimpansoid, das heißt, wir können ohne Hierarchien gar nicht leben. Mhm. Deshalb scheitert ja auch solche Formen wie Kommunismus, alles gehört allem, weil es gibt einen Menschen, der es leben kann.
Mhm. Cool.
Deshalb, das Menschsein ist unheimlich spannend, sehr komplex, aber macht unheimlich Spaß, dann, sich damit zu beschäftigen.
Ja, das denke ich. Ich würde gerne nochmal ein Thema eröffnen. Du hast es vorher schon angesprochen, Thema Führungspersönlichkeiten, Führungskräfte. Da wird jetzt auch was kommen, nochmal von euch in der Richtung, um Führungskräfte auszubilden, vor allem auch Nachwuchsführungskräfte. Gehen wir mal ganz breit rein. Was muss so eine Führungskraft mitbringen für Eigenschaften?
Vorab vielleicht, wie wird man in Deutschland Führungskraft?
Oder wie definieren wir es vielleicht auch? Ja?
Also na, Führungskraft wäre man in Deutschland qua Definition. Ja. Also wir haben eine verschiedene Ausbildung, dann heißt okay, du machst jetzt Führungskraft.
Abteilungsleiter oder je nachdem halt.
Zweite ist, du hast Beziehungen und drittes, du leckst irgendwelche Ärsche. Das sind die drei und selten durch, weil du jetzt wirklich den Führungskraft so ausübst, dass jeder sagt, ja gut, du bist zwar jetzt der Beste, aber du bist nur die Leute folgen dir. Mhm. Und Führungskraft heißt ja nichts anderes. Erstmal, wie viele von denen, also ich bin ja vielen Hotels, dann zieht man ja immer Führungskräftetraining. Dann sehe ich da wird ja alles vollgeschrieben mit irgendwelchen Wölkchen und was das alles heißt, so mit Theorien. Ne? Also, so wie der Scholl mal gesagt hat, die jungen Fußballer können, wie hat er gesagt, glaube ich, 5 oder 6 Spielphilosophien rückwärts auffurzen oder so ähnlich, hat er das, glaube ich, in der Kamera gesagt. Ne? So können halt die Führungskräfte theoretisch ableiten, okay, wie führe ich jetzt Menschen. Ja. Aber erstmal, da sind wir wieder bei dem Thema, wer bin ich? Kann ich mich denn selber führen?
Ja.
Weiß ich denn, wie ich tick? Weiß ich denn, wie Menschen ticken? Was brauchen denn Menschen?
Das heißt.
Das fängt dann immer bei einem selber an. Ne? Ja. Und wenn ich zum Beispiel das Thema mit Sensibilität, mit Ängsten nicht klarkomme, selber nicht klarkomme, wie soll ich dann mit anderen umgehen?
Das heißt, in erster Linie geht es darum, sich selber zu führen, bevor ich andere Menschen führen kann.
Das wird nicht funktionieren. Und selbst dann ist es so, dass es viele werden nie führen können.
Mhm. Warum?
Weil sie einfach nicht dazu geboren sind. Also man muss differenzieren, also größere Gruppen zu führen, dazu wirst du geboren, das ist wie Profisport. Mhm. Du kannst kleinere Gruppen irgendwann führen über die Ratio oder wenn die so ähnlich ticken wie du, und das geht dann schon, aber sag mal, richtige Führung, dass ich gerade mal eine große Sache nach vorne treibe, dazu wirst du geboren.
Mhm. Und was ist die Aufgabe, krass, um, so wie du sagst, in unserem Land die Führungskräfte wieder zu stärken, überhaupt aufzubauen, weiter auszubauen. Was ist die Aufgabe letztendlich von den Führungskräften? Was müssen die erreichen, wollen die erreichen?
Ich sage mal ein kleines Beispiel, ein Lieblingsbeispiel, damit es klarer wird. Da war mal vor ein paar Jahren einer vom mittleren Management bei Daimler bei mir, Daimler Chrysler. Und der war kurz vor Burnout und der hatte eine Vorgesetzte, eine Führungskraft. Und die hat halt gemeint, so wie viele, leider Gottes, viele Frauen ticken so, über Rumschreien und über Beleidigung, Emotionalität zu führen. Und die Aussage war dann von ihm, die Aufgabe, okay, wenn die wieder rumschreit, die Hand zu heben und sagen, hey, stopp, das verletzt mich. Und der hat sie wochenlang dagegen gewehrt. Meine, wie komme ich da an? Was sollen die alle von mir denken? Ich bin doch ein Mann, ich bin ein gestandener Mann. Jetzt soll ich der das sagen, dass ich verletzt war? Bin niemals. Und irgendwann, glaube nach 5, 6 Wochen, klingelt bei mir das Telefon und sagt er, ich habe es getan. Wie getan? Ja, ich habe das so gemacht, wie wir besprochen haben. Die hat wieder rumgetobt, dann habe ich die Hand gehoben und gesagt, hey, stopp mal, das verletzt mich jetzt. So hat meine Mutter früher auch mit mir rumgeschrien, danach hat sie meine gescheuert. Schweigen im Raum. Inklusive Führungskraft. Und dann sagt ein Zweiter, ja, übrigens, ja, das verletzt mich auch. Mhm. Und dann hat die Frau angefangen zu heulen und ab dem Moment hat es gekippt. Das heißt, das Thema muss einfach sein, dass das Thema Sensibilität, Ängste, Stress enttabuisiert wird. Wenn wir es jetzt über ein globales Thema, wir befinden uns in der Emanzipation des Mannes. Das heißt, ein Mann muss eben lernen, zu den Schwächen zu stehen, zur Sensibilität stehen, zu Ängsten, zu seiner Weichheit zu stehen. Das hat jetzt nichts mit, boah, wir müssen jetzt alles Weicheier werden. Auf keinen Fall, sondern es geht darum, weil wir unheimlich viel Ressourcen verschwenden, weil wir immer eine Rolle oder denken, eine Rolle spielen zu müssen. Ja, ich muss immer stark sein, ich darf keine Schwächen zeigen, Sensibilität ist nur was für Weicheier und so. Und das ist gerade die Aufgabe der Zeitgeist, dass wir eben mit diesem Thema lernen, klarzukommen, weil das die Basis wieder ist mit den Geschwindigkeiten, was im Leben momentan mit KI, mit Handys, weil das ist ja Geschwindigkeit. Wir können uns adaptieren, aber nicht, wenn wir die Hälfte der Zeit oder die Hälfte der Energie brauchen, irgendwas wegzudrücken, was da sein will. Nicht umsonst gibt es immer mehr Burnouts und Erkrankungen des Nervensystems, MS und ALS zum Beispiel ist nachweislich extrem hoher Anteil an Führungskräften. Mhm. Die halt viel Macht haben und dann mit ALS die Ohnmacht erleben. Und deshalb ist der Faktor momentan so wichtig, sowohl im Business-Kontext, aber auch natürlich im Profisport. Oder gerade in Deutschland noch.
Eigentlich auch viel erstrebenswerter, mehr mit sich selber auch zu arbeiten, sich selber zu kennen, mit allen positiven und negativen Punkten umgehen zu können, als immer alles unter den Teppich zu kehren und wegzuhalten und klein zu machen. Und deswegen verstehe ich gar nicht, wie sich sowas entwickeln konnte.
Naja, also überleg mal, es verschießt du bei der Elfmeter, im Elfmeterschießen entscheidend Elfmeter und sagst danach in der Kamera, ja, ich habe eher Faschist gehabt. Was glaubst du, was da mit dir passiert? Oder warum outet sich keiner als homosexuell?
Ja, klar.
Warum sagt da keiner während der Karriere, hey, du, ich habe da riesen Angst gehabt, sondern Mertesacker sagt nach der Karriere, ja, ich habe vor jedem Spiel Durchfall gehabt und da ist der nicht der Einzige. Ne? Also ich kenne jetzt auch schon viele, auch viele richtig Bekannte, ne? Und wenn man das alles wissen würde, was da immer im Vorfeld passiert.
Naja, klar, auf jeden Fall. Aber letztendlich ist der Ruf in der Gesellschaft, den man ja irgendwo, mit dem man sich nicht konfrontieren will.
Aber deshalb müssen wir in Deutschland ja auch in der Gesellschaft anfangen, die Dinge zu hinterfragen und auch anders zu betrachten. Und dazu brauchst du wieder ein paar, ich sag's immer liebevoll, Wahnsinnige, die sich da outen drüber und auch drüber, offen drüber reden.
Cool.
Und die Firma ist ja so, dass wir immer auch ehemalige Weltklassesportler dabei haben, die letztendlich sich da outen über bestimmte Themen, die sie erlebt haben, was es mit ihnen macht. Und letztendlich, wir arbeiten da, die kriegen ja praktisch Geschichten, die kriegen Impact. Und die entwickeln Gefühl und die werden in ihre eigenen Themen natürlich auch logischerweise dann reingearbeitet. Aber sie kriegen die Lösungen, wie komme ich jetzt aus der Geschichte raus? Weil der Mensch, oder wir, also das größte Businessmodell ist, wenn ihr irgendwas kompliziert macht. Deshalb, deutsche Golftrainer haben immer recht, weil ich finde immer was an der Technik. Ne? Aber viele Weltklasse-Golfer, die eigene Technik, werden in Deutschland nicht groß. Und so ist natürlich beim Fußball genauso. Ne? Da müssen 11 gleich und müssen immer gleich behandelt, aber es sind halt doch 11 und da ist halt der ein und andere doch gleicher wie die anderen. Und da muss ich halt auch lernen, anders mit denen umzugehen. Die muss ich halt verstehen. Ja. Und da verschleudern mir halt Ressourcen ohne Ende.
Und das ist letztendlich genau dein Handwerk.
Ja. Also ich habe Gott sei Dank oder nur HSPler, die eigentlich den Weg mehr oder weniger zu mir finden oder welche, die denken, sie sind oder die. Das ist wie so ein Licht, was angeht und Moskitos anzieht, so zieht es irgendwie momentan bei meiner Frau, die ist ja auch Coach, ich arbeite auch nur mit Hochsensiblen, ne?
Okay.
Kommen die komplexen Persönlichkeiten zu uns, weil wir verstehen die ja auch am Ende des Tages und wir können denen natürlich auch Lösungen an die Hand geben.
Respekt.
Und so entstehen halt Erfolge, die vorher wahrscheinlich keiner vermutet hat.
Ja. Nee, dann hoffe ich echt, dass wir bis hierhin schon mal so ein paar Wahnsinnige erreichen konnten und inspirieren konnten über unsere Folge heute.
Ja.
Also bis hierhin schon mal höchsten Respekt. Ich finde es sehr, sehr beachtlich, was du machst, was du auch schon erreicht hast und auch unter den Bedingungen überhaupt mal so weit zu sich selber zu finden und dann letztendlich auch zu seiner Bestimmung und das dann wiederum weiterzutragen und andere Menschen groß zu machen. Das ist es ja auch irgendwo, was Leadership bedeutet. Absolut. Deswegen sehr, sehr coole Folge. Danke schon mal.
Ja. Ich bin auch gespannt, wer sich dabei selber ertappt, was wir jetzt alles erzählt haben.
Ja, 100%.
Von den Zuhörern. Was da vielleicht unter den Kategorien passen könnte. Also man guckt ja, man überlegt ja, okay, was wenn man jetzt darüber redet. Ja, bei mir war das so im Alltag, da bin ich auch gespannt, was da für Feedback zurückkommt.
Auf jeden Fall.
Und auch absolut mega spannend. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Wenn ihr Feedback habt, auch gerne weitergeben. Ne?
Auf jeden Fall.
Sehr gerne. Das machen wir.
Das wird dich erreichen. Ja, ansonsten, Freunde, checkt gerne in der Beschreibung. Findet ihr alles von Holger. Die Bücher, Link zu deiner Homepage. Alles Weiterführende. Ich hätte sicher noch 1000 Fragen jetzt an der Stelle, aber das Material soll ja für eine weitere Folge noch nicht ausgehen.
Ich komme auch gerne wieder.
Deswegen, da freuen wir uns schon drauf. Uns,
ja.
Und ja, hast du noch irgendwie?
Ich habe alles gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, auch an euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. War uns ein Fest und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut
rein.
Bis
dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.